Flugautos, Nachwuchsfahrer, der Wechsel von IngenieurInnen. Auf eVorbild.de war in der letzten Woche wirklich ein buntes Potpourri gewesen an Themen. Alles wird so ein bisschen mehr und dichter, habe ich das Gefühl, jetzt vor dem Berlin E-Prix. Das merken auch wir. Wenn ihr uns unterstützen wollt bei unserer Arbeit, bei der Begleitung der Formel E und allen anderen Themen des elektrischen Motorsports, könnt ihr uns supporten auf steadyhq.de/eformel.de. eformel.de geschrieben ohne Bindestrich und Punkt. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Frohe Ostern allerseits. Der Berlin E-Prix rückt mit großen Schritten näher und inzwischen haben schon die ersten Teams ihre Lineups für den Rookie-Test vorgestellt. Mit dabei ist auch der Deutsche David Beckmann. Heute widmen wir uns aber einem ganz anderen, ziemlich wichtigen Thema, nämlich der Nachhaltigkeit und der Klimakrise im Motorsport. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Frohe Ostern, Tobi Wirtz.
Frohe Ostern.
Ah, ist komisch. Es ist Sonntag und wir sitzen wieder beisammen. Nee, pass auf, wir machen es ganz transparent. Es ist Gründonnerstag momentan. Und wir haben vorab aufgezeichnet. Frohe Ostern kann man auch am Gründonnerstag, aber glaube ich, wünschen? Ich kenne mich da nicht so aus, ehrlich gesagt. Lass uns das abhaken. Wie verbringst du dein Osterwochenende, sag mal?
Ja, relativ entspannt, muss ich zugeben. Hab keine großen Termine, werd mal bei meinen Eltern vorbei, aber ansonsten, ja, die freien Tage genießen. Man hat ja doch ein bisschen mehr Zeit, sich zu erholen und ja, vielleicht auch das ein oder andere auf eformel.de veröffentlichen. Na, mal sehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Je nachdem, wie die Themenflut so aussieht oder, naja, ob vielleicht eher die Themen-Ebbe ist. Ich weiß nicht. Ich fürchte, jetzt gerade, liebe HörerInnen, während ihr das hört, ist relativ wenig los in der Formel E, denn auch in London, wo die Formel E ja ihren Sitz hat bekanntlich, wird Ostern gefeiert. Ich erhole mich währenddessen noch von einem schrecklichen Muskelkater, muss ich sagen. Ich war am Mittwoch Kartfahren. Das war ein Heidenspaß, aber mir tut alles weh, Tobi. Es ist wirklich, also bei jeder Bewegung vor allem, ziehe ich voller Schmerz das Gesicht zusammen und die eine Seite, die rechte Seite tut richtig weh. Ich bin einmal seitlich in so eine Wand reingefahren. Es war eine Indoor-Kartstrecke, also sehr Mickey Maus und sehr mit sehr vielen Seitenwechseln und Richtungswechseln verbunden. Und das ist echt nicht gut gegangen. Einmal bin ich fast aus dem Kart rausgeplupst, weil ich mich ein bisschen weit habe raustragen lassen. Naja, wie das bei Indoor-Kartstrecken so ist, da kommt dann halt eine Wand. Formel E-typisch eigentlich. Und ich glaube, ich habe mir richtig, also dass ich mir da keine Rippe gebrochen hat, ist das höchste der Gefühle. Also es tut alles weh. Ich hoffe, dem Zukunftstobi, der das jetzt gerade am Ostersonntag hört, geht es schon ein bisschen besser als dem Gegenwartstobi am Gründonnerstag, der wirklich leidet. Sag mal, wie es ist. Ich leide heute. Es ist echt nicht so schön.
Ja, naja, passiert.
Hat Spaß gemacht, hab einen schönen Abend da gehabt. Ein All-You-Can-Drive war das. Also nicht nur irgendwie ein Qualifying und ein Rennen, sondern 6 Stunden lang alles fahren, was man möchte. Es war schon ganz spaßig eigentlich. Aber abgesehen von der Blessur an der Seite, habe ich auch einfach Muskelkater in den Händen und Armen und Beinen. Das ist alles schrecklich. Aber man soll sich ja nicht beschweren, Tobi. Lass uns lieber einen Formel-E-Podcast machen. Denn es sind ja dann doch ein paar Themen angefallen in den vergangenen Tagen und Wochen. Wollen wir vielleicht mit dieser Episode, die dann gleich ein ganz spezielles Thema bekommt, wir haben es im Intro gerade schon gehört, wir wollen uns, das ist fast so ein bisschen Tradition hier zu Ostern, über Nachhaltigkeit und die Klimakrise im Motorsport austauschen. Aber bevor wir das machen, hältst du es für eine gute Idee, dass wir mal so einen kleinen Überblick über die News machen?
Ja, es gibt doch die ein oder andere Nachricht in den letzten Tagen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee.
Na dann, Auto ab. Neue Fahrer. David Beckmann wird den Rookie-Test in Berlin für Porsche bestreiten. Im zweiten Wagen des Werksteams wird Ye Yifei Platz nehmen, der gemeinsam mit Beckmann die LMP2-Wertung bei den 1000 Meilen von Sebring gewann.
Neue Studie. Die Formel E belegt auch in der zweiten Studie von Innovation Consulting, bei der mehr als 100 Rennserien weltweit auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht werden, den ersten Platz.
Neues Personal. Nissan verpflichtet Christina Manjas-Fernandes von Jaguar und Theophile Gouzin von Spark Racing Technologies und vergrößert damit sein Ingenieursteam.
Und neue Fahrer. Einer der Envision-Boliden wird beim Rookie-Test in Berlin von Jack Aitken pilotiert. Der einmalige Formel-1-Starter fährt derzeit in der IMSA-Serie, wo er in Sebring das 12-Stunden-Rennen gewann. Andretti reist mit Zane Maloney und Linus Lundqvist nach Berlin.
Ich weiß nicht, ob man nach zwei Anläufen schon von einer kleinen Tradition sprechen kann, aber ich mache das jetzt einfach mal. Es ist der zweite Anlauf und es ist fast schon Tradition bei uns im E-Pod, dass wir uns an Ostern über Nachhaltigkeit hier austauschen und über Klimathemen. Letztes Jahr haben wir das ja zusammen, langjährige HörerInnen werden sich noch erinnern, zusammen mit unseren Freundinnen und Freunden von Starting Grid und GT Talk gemacht. Zwei andere Podcasts, einmal zur Formel 1 und einmal, das sagt der Name schon, zu verschiedensten GT-Serien. Schönen Gruß an die Hosts von diesen Podcasts. Heute sind wir leider allein, wollen aber trotzdem mal auf die Ökobilanz des Rennsports gucken. Und Tobi, da war für mich vor dem Beginn dieser Aufzeichnung die große Frage, wie macht man das? Wie guckt man auf die Ökobilanz des Motorsports?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das wollten auch die AutorInnen des Sustainable Championship Index wissen. Was ist das, fragt ihr euch? Das ist eine Auswertung von Innovation Consulting um Dr. Christina Patsche, einer ehemaligen FIA-Mitarbeiterin und Formel-1-Ingenieurin. Die hat einen Maßstab entwickelt, bei dem die Erfüllung von 25 Kriterien bewertet werden. Dabei geht es um viele Fragen wie: Hat eine Meisterschaft Öko-Zertifikate? Ist sie für Preise wie die 3-Sterne-Bewertung der FIA akkreditiert? Wie werden ökologische und soziale Kriterien erfüllt? Welches Engagement und welche Partnerschaften gibt es? Oder wie ist die Nachhaltigkeitsstrategie ausgerichtet? Und lange Rede, kurzer Sinn, dieser Maßstab wurde an insgesamt 105 Rennserien weltweit angelegt, um zu schauen, wer denn dann am besten abschneidet. Dabei wurden im Zeitraum von August bis November des vergangenen Jahres öffentlich zugängliche Daten der Rennserien gesammelt.
Okay, verstehe. Das heißt, dieser schöne Index, der Sustainable Championship heißt, ist für uns eigentlich ein ganz gutes Gerüst, um uns da mal so ein bisschen durchzuhangeln und heute eine ganze Episode mit Klimathemen zu füllen. Da geht mir ja das Herz auf. Das überrascht, glaube ich, herzlich wenige hier, die gerade zuhören. Das ist ein kleines Passionsprojekt von mir, an dem ich schon seit einiger Zeit mitarbeite. Und also nicht der Index, sondern die Beschäftigung damit. Theoretisch möglich sind bei diesem Sustainable Championship Index bis zu 100 Punkte. Wie genau die 100 Punkte zusammenkommen, das hat Tobi gerade schon grob umrissen. Da kann man Zähler sammeln für eine gute Nachhaltigkeitsstrategie. Bestmöglich wären 100 Punkte. Und die erreicht man eben, wenn man in allen untersuchten Kategorien verantwortungsvoll handelt. Und jetzt wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wer ist denn nun der Sieger von diesem Vergleich?
Sieger ist, wenig überraschend, die Formel E. Zum zweiten Mal in Folge steht sie ganz oben im Index, hat 85 von 100 möglichen Punkten erreicht. Und die Begründung, die in dem Bericht steht, die liest sich so: Der Ansatz der Meisterschaft, die Plattform des Motorsports zu nutzen und zur Verbesserung des globalen Nachhaltigkeitsrennens beizutragen, kombiniert mit Maßnahmen zur Emissionsreduzierung, zielgerichteten Initiativen und transparenter Berichterstattung, bringen der Formel E den ersten Platz ein.
Okay, erstes Learning für mich dabei, es sind 85 Punkte von 100 möglichen. Also da ist durchaus noch Luft nach oben, 15 Zähler ganz genau, das kriege ich noch im Kopf ausgerechnet. Aber jetzt will ich mal, also ich finde, wir müssen das ein bisschen auseinandernehmen, diese Begründung, denn das ist schon, wie üblich, irgendwie sehr hochtrabend formuliert. Lass uns mal ganz oben anfangen, bitte, Tobi. Plattform des Motorsports zu nutzen, deswegen hat die Formel E unter anderem dieses Ranking gewonnen. Was meinen die damit?
Ja, Motorsport ist etwas, das von doch sehr vielen Menschen verfolgt wird. Einer Studie von Nielsen zufolge aus dem Jahr 2020 schauen mehr als 730 Millionen Menschen Motorsport und damit gehört Motorsport zu den Top 10 der meistverfolgten Sportarten auf der gesamten Welt. Also ist der Motorsport durchaus auch eine Plattform, auf der Messages verbreitet werden können.
Okay, und dann bedeutet die Plattform zu nutzen, also nicht nur Gutes tun, sondern auch drüber sprechen, dass man was Gutes tut. Einerseits bei den Rennen selbst, so zum Beispiel, wenn die Formel E darauf hinweist, während sie an der Strecke ist, im Fandorf zum Beispiel, was sie so für die Umwelt tut. Aber wir wissen auch, die Formel E besucht ja auch große Konferenzen. So im letzten Jahr zum Beispiel die South by Southwest in den USA oder startet eigene Initiativen. Ich glaube, es gab den Change Accelerated Live-Gipfel im letzten Jahr. Die arbeitet zusammen mit UNICEF für deren Take-a-Breath-Kampagne, wo die Formel E dann eben ihre Motorsportplattform nutzt, um auf die Folgen von Luftverschmutzung in den Innenstädten aufmerksam zu machen. Verstehe ich das richtig, dass das der Sinn davon ist?
Auf jeden Fall. Damit kann man halt viele Menschen erreichen. Und ein allgemeines Problem ist ja tatsächlich, Wissenschaft ist oftmals ja ein sehr trockenes Thema. Und ja, auch aus der Studie geht hervor, dass sich weltweit mehr als dreimal so viele Menschen für Sport interessieren als für Wissenschaft. Also hat der Sport definitiv da auch eine Anhängerschaft und bietet eine Bühne, um auch auf solche Themen hinweisen zu können und auf die Art und Weise auch viel mehr Menschen zu erreichen, als dass der einfache Wissenschaftler könnte.
Ja, und das macht auch innerhalb des Motorsports, also gar nicht nur so im Sinne von die Strahlkraft nach außen Sinn, sondern es gibt auch so eine kleine Strahlkraft nach innen, glaube ich, wenn man darüber spricht, was man so Gutes tut. Stichwort Nachahmeffekte. Ne? Wenn die Formel E was vormacht, dann sind andere Serien gewissermaßen dazu durch quasi sozialen Druck gezwungen, sich auch in Sachen Klimaschutz jetzt ranzuhalten, damit sie nicht überstrahlt werden von der Formel E und dann irgendwie doof dastehen. Also das war ja ursprünglich mal die Idee von der Formel E, also nicht die einzelne Idee, die einzige Idee von der Formel E, aber eine der Ideen, auch in den Motorsport hineinzuwirken.
Auf jeden Fall. Und ja, da kommen dann ja so Effekte, die so ein bisschen in die Richtung Gruppenzwang gehen, dass auch andere dadurch, ja, ich will nicht sagen genötigt werden, aber vielleicht auch auf Ideen gebracht werden. Muss man ja mal positiv formulieren, dass sie auch auf Ideen gebracht werden, was man denn machen kann, um sich nachhaltiger da auch darstellen zu können. Und das ist ja auch durchaus ein Thema. Nachhaltigkeit wird ja früher oder später auch für viele große Sponsoren immer wichtiger und ist da natürlich auch ein Argument, um da ja auch wieder finanzkräftige Partner heranzuziehen, um da auch die Wirtschaftlichkeit des Motorsports oder der Motorsportserie in dem Fall ein bisschen zu verbessern.
Das gehört ja auch zu den Nachhaltigkeitsdimensionen. Ne? Das ist ja einerseits eine ökologische Facette, dann sollte man allerdings, um wirklich gute Nachhaltigkeit als Unternehmen zu repräsentieren, auch für soziale Nachhaltigkeit sorgen und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gibt es auch noch. Also das sind alles drei Faktoren, die irgendwie abgestimmt werden müssen. Und ich bin echt überzeugt davon, dass es in den Motorsport hineinwirkt. Selbst wenn man andere Serien nicht von sozialer oder ökologischer Nachhaltigkeit überzeugen kann. Spätestens wenn es ums Geld geht, glaube ich, könnte die Formel E tatsächlich einen realen Einfluss haben darauf, was andere Rennserien so tun, indem sie sich dann halt ökonomisch nachhaltiger aufstellen. Und das ist, da schließt sich der Kreis eng verbunden mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Schön und gut. So, Tobi, jetzt suchen wir immer noch auf die Antwort nach der Frage, wie kann der Motorsport denn nachhaltig und klimafreundlich sein? Und dann begründen die AutorInnen dieser Studie den zweiten Faktor bei der Formel E, Maßnahmen zur Emissionsreduzierung und zielgerichtete Initiativen. Was passiert denn dahingehend in der Formel E, damit die Serie sich so abhebt von den anderen untersuchten Kategorien?
Der erste Punkt, der ist, glaube ich, der Punkt, der jedem ins Auge sticht als allererstes. Die Autos haben keine Verbrennungsmotoren. Das ist unterm Strich allerdings mehr Aushängeschild als tatsächlich die eigentlichen Bemühungen zur Emissionsreduktion. Denn auch wenn sie mit Verbrennungsmotoren fahren würden, dann macht das tatsächlich nur maximal 1% der Emissionen aus, die eine Rennserie verursacht. Der Großteil entsteht tatsächlich beim Transport einer internationalen Rennserie rund um die Welt und natürlich auch bei den Geschäftsreisen der Fahrer, Mitarbeiter und so weiter, die natürlich dem Rennzirkus hinterherreisen müssen. Und das oftmals, ja, international reden wir über fast ausschließlich Flugreisen.
Ganz richtig, ja. Und genau da versucht die Formel E seit einigen Jahren mit mehr oder weniger großem Erfolg einzusparen. Also weniger Geschäftsreisen und mehr Homeoffice, das kriegt man schon hin. Wo ich immer so ein paar Bauchschmerzen habe, ist, wenn es ans Thema Fracht und Logistik geht bei der Formel E. Denn die Fracht, die kann man vielleicht im Gewicht reduzieren. Man kann, das haben wir vor einigen Episoden auch kurz besprochen gehabt, als die Formel E ihren eigenen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht hat. Da wird's einigermaßen clever zusammengepackt, möglichst wenig Platz für möglichst viel Fracht. Aber Oft hapert es meiner Meinung nach bei der Logistikabteilung in der Formel E daran, wie der Rennkalender gestaltet ist, Tobi.
Ja, das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal das Thema, dass ja da von Europa nach Asien wieder zurück nach Europa, dann nach Nordamerika und dann wieder zurück nach Europa gereist wurde. Das ist natürlich absolut tödlich, wenn man versucht, die Emissionen so gering wie möglich zu halten. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Der Rennkalender ist jetzt nicht mehr ganz so zerklüftet, wie er schon mal gewesen ist. Aber auch da ist natürlich noch Potenzial vorhanden, um ja, die Situation noch besser zu machen und noch mehr Effizienz in das Ganze reinzubringen. Was man allerdings auch sagen muss, die Emissionen, die dann tatsächlich entstehen, die quasi unvermeidbar sind, werden mit Ausgleichsprojekten wieder reingeholt. Und zwar hat die Formel E das schon vor einigen Jahren angefangen und damit alle Emissionen, die seit dem allerersten Formel E-Rennen oder seit der allerersten Formel E-Saison, genauer gesagt, entstanden sind, nämlich im Jahr 2014, nachträglich ausgeglichen. Und netto steht die Formel E insgesamt bei einem CO2-Ausstoß von null. Auch wenn das natürlich, klar, rein theoretisch ist.
Also ich will jetzt nicht hier nur so die Werbetrommel für die Formel E rühren. Dazu müsst ihr euch einen offiziellen Formel E-Podcast anhören. Da habe ich relativ wenig mit zu tun. Selbst wenn die Formel E in diesem Ranking jetzt gewonnen hat, das freut mich natürlich sehr. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir auch hinzufügen, dass auch diese Ausgleichsprojekte ihre Tücken haben. Ne? Der Klassiker sind oft die gepflanzten Bäume. So, wir pflanzen einen Baum für jede Runde, die ein Auto in der Saison zurückgelegt hat. Schöne, nette Idee. Dann werden viele Mangrovensetzlinge mit Gruß an die Extreme E irgendwo in Gewässer gesetzt. Und dann kommt irgendwann ein großer Wind und dann sterben die ganzen Setzlinge. Und die gepflanzten Bäume sind im Nachhaltigkeitsbericht vermerkt. Real haben die aber keinen Einfluss. Oder so Biogasanlagen, wo die Formel E Zertifikate für kauft, die finanziell damit unterstützt. Die sind klimafreundlicher als Kohle, aber auch in der Biogasanlage entstehen Treibhausgase, unter anderem Methan, die dann wieder einen negativen Effekt auf das Klima der Erde haben. Also Ausgleichsprojekte sind, auch wenn ich nicht für mich behaupten würde, dass ich das Allheilsmittel irgendwie wüsste, auch nicht die ideale Option, um irgendwie die eigene Klimabilanz, doch, sie sind die ideale Option, um die eigene Klimabilanz aufzubessern, aber vielleicht nicht, um die Klimabilanz der Erde aufzubessern. Long story short, da passiert einiges bei der Formel E und eben einiges mehr als in anderen Rennserien. Und das ist der Grund, weshalb die Formel E in diesem Ranking doch durchaus weit oben landet. Zuletzt müssen wir allerdings noch über den fast wichtigsten Punkt sprechen, Tobi, aus diesem Statement. Da heißt es nämlich zum Abschluss transparente Berichterstattung. Weshalb ist das für die Formel E so relevant im Vergleich zu den anderen Serien?
Die Formel E legt da einen großen Fokus drauf, ihre Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit auch zu kommunizieren und das auch transparent, also nachvollziehbar darzustellen. Dafür veröffentlicht die Formel E schon seit vielen Jahren nach jeder Saison einen Nachhaltigkeitsbericht. Wir hatten das Thema ja vor ein paar Wochen erst, als der Nachhaltigkeitsbericht für Saison 8 erschienen ist. Da werden zum Beispiel Sachen wie die CO2-Emissionen oder die CO2-äquivalenten Emissionen genau nachvollziehbar. Und ja, da wird wirklich aufgeschlüsselt, zum Beispiel, woher der Strom kommt, der für die Infrastruktur benötigt wird. Und ja, was ich allerdings in dem Punkt schon fast erschreckend finde, Nachhaltigkeitsbericht gehört für nur sehr, sehr wenige Rennserien wirklich dazu. Weltweit veröffentlichen tatsächlich nur 8 Rennserien einen Nachhaltigkeitsbericht. Von 105 untersuchten Rennserien ist das doch deutlich weniger, als ich erwartet und vielleicht auch erhofft habe.
Ja, ich finde auch, da müssen wir mal ein bisschen tiefer reingehen, Tobi. 8 Serien veröffentlichen überhaupt ihre Zahlen? Das ist ja, das ist also erschreckend wenig.
Überhaupt ihre Zahlen nicht ganz. 8 Serien veröffentlichen einen umfangreichen Bericht über ihre Bemühungen in puncto Nachhaltigkeit. Andere Serien veröffentlichen auch Zahlen, zum Teil sind es nur einzelne Zahlen, und oder Projekte, an denen sie sich beteiligen oder die sie durchführen. Also es sind schon mehr Rennserien, die tatsächlich was machen und das entsprechend kommunizieren, allerdings den Aufwand betreiben und so einen umfangreichen Bericht anzufertigen, das tun tatsächlich nur diese genannten 8.
Okay. Und wir wissen von der Formel E, logischerweise, da hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, im Paddock schnurrt ein Dieselmotor, hieß die E-Pod-Folge, eine ganze Episode dazu gemacht, zu diesem Nachhaltigkeitsbericht. Welche anderen Serien gehören denn zu diesen erlauchten 8, die tatsächlich auch publizieren, was sie so emittieren?
Zum einen ist es die Formel 1 natürlich, es ist die MotoGP, also die Motorrad-Weltmeisterschaft, und auch die Extreme E, Diese vier haben Berichte verfasst und das wurde auch so kommuniziert. Leider ist die Veröffentlichung, die zu der Studie rausgekommen ist, nicht vollständig transparent, auf das Thema zurückzukommen. Wir können leider nicht sagen, welches die vier weiteren Rennserien sind, die einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht haben. MotoGP und Extreme E haben übrigens zum allerersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Bei der Extreme E an der Stelle kein Wunder. Die hatte im Vorjahr ja auch erst ihre allererste Saison 2021 abgeschlossen. Die MotoGP hat 2022 zum ersten Mal seit ihrem Bestehen auch einen Nachhaltigkeitsbericht verfasst. Und das, finde ich, ist ja allein schon ein Fingerzeig darauf, dass das Thema wichtiger wird. Und ich gehe davon aus, wenn wir nächstes Jahr Ostern hier drüber sprechen, dann haben wir etwas mehr als 8 Rennserien, die einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht haben. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Das hoffe ich jedenfalls sehr. Denn nur wenn man weiß, was man emittiert, kann man auch Handlungen ergreifen. Zum Beispiel wie das Abschließen von Akkreditierungsvereinbarungen oder das Erlangen von Zertifikaten für Dinge wie nachhaltiges Veranstaltungsmanagement. Insgesamt waren es laut der Studie, die wir hier besprechen, nur 3 Serien, die ein solches Zertifikat für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement ausgewiesen haben. Immerhin 10 hatten eine Umweltakkreditierung der FIA bzw. FIM. 10 von diesen 105 untersuchten Meisterschaften bzw. 3 haben ein Zertifikat von den 105 untersuchten. Das sind natürlich einigermaßen hohe Standards, die da angefragt werden. Ich finde die Zahlen aber trotzdem irgendwie noch, also problematisch, dass es so wenige sind. Und auch in der Kategorie Umweltleistung, die da untersucht wurde, auf die will ich nochmal ganz kurz eingehen. Ich habe die Studie mir gerade aufgemacht parallel. Ihr, liebe HörerInnen, findet die gesamte Studie auch verlinkt in der Kapitelmarke bzw. in den Shownotes dieser Episode. In dieser Kategorie Umweltleistung, da geht es um Dinge wie Abfallmanagement oder die Verwendung von natürlichen Ressourcen. Da haben, und ich sage jetzt mal nur, 65 von den 105 Serien gepunktet, Tobi.
Das ist tatsächlich etwas über die Hälfte. Im Umkehrschluss heißt es aber 40 Serien, also ja, knapp die Hälfte, unternehmen offenbar nichts Signifikantes, um ökologischer zu sein. Das ist schon eine ziemlich große Zahl, die doch ein bisschen verwundert, dass das Thema bei sehr vielen Serien bislang noch gar nicht angekommen ist.
Ist eigentlich direkt das Kontraargument zu meiner Strahlkraft nach Innen-These vorhin. Vielleicht hat die Formel E dann immerhin 64 andere Serien nach innen angestrahlt, aber da gibt's noch einiges an Wegstrecke, um den Motorsport so aus sich selbst herauskehrend irgendwie zu revolutionieren, dass es ökologischer wird. Ich schließe mich deiner Hoffnung für nächstes Ostern an, dass nicht nur neue Serien Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, sondern dass auch in der Kategorie Umweltleistung mehr als 65 Meisterschaften Schritte angegangen sind, um ihre eigene Performance auf dem Level zu verbessern. Vielleicht ist das allerdings auch so eine ganz grundlegende Frage, Tobi. Müssen sich Serien überhaupt bemühen, klimafreundlich zu handeln? Oder ist es vollkommen okay, dass 40 von den 105 halt nichts machen in Richtung Umweltleistung?
Das ist eine gute Frage. Zum einen zwingt sie natürlich keiner. Weder die FIA noch die FIM haben irgendwo stehen, dass eine Serie klimafreundlicher handeln muss. Teilnehmer in den Rennserien können dazu verpflichtet werden. So hat zum Beispiel ja die Formel E die Vorschrift, dass alle Teams eine 3-Sterne-Akkreditierung der FIA haben müssen, um da mitfahren zu dürfen. Was mich jetzt kürzlich ein bisschen gewundert hat, denn ich weiß von mindestens einem Team, was zu Saisonbeginn die Akkreditierung noch nicht hatte und sie dann jetzt in der laufenden Saison erst bekommen hat, ob dieses Team denn wirklich hat mitfahren dürfen vorher. Aber ich glaube, da muss man an der Stelle vielleicht auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Vielleicht war da ja in dem Zusammenhang schon bekannt, dass die Akkreditierung schon beantragt war und die FIA einfach nur ja so ein bisschen behördenmäßig ein wenig dafür gebraucht hat.
Das Faxgerät war kaputt.
Ja, zum Beispiel. Ja, auf der anderen Seite, angesichts der drohenden Probleme durch den Klimawandel, und da kann ich hier als jemand, der nicht weit weg vom Ahrtal wohnt und auch an der Erft von dem Thema mit betroffen war, durchaus sagen, dass das ein drängendes Thema ist, das an Wichtigkeit eigentlich nicht hinten anstehen sollte. Aber selbst, ja, wem die Erde total egal ist, wenn andere Serien gute Praktiken vormachen, muss man früher oder später tatsächlich mitziehen, um relevant zu bleiben. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eben gesagt habe, auch finanziell, weil es für Unternehmen, die sich in den Rennserien als Sponsor beispielsweise engagieren, auch irgendwann vielleicht sonst nicht mehr zu rechtfertigen ist, sich da zu engagieren, wo sie das aktuell noch tun. Und da kann der Nachhaltigkeitsansatz was Positives bewirken.
Da ist der Gründungsmythos der Formel E, ne? Da kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück. Als Alejandro Agag, damals als Teambesitzer in der GP2 hieß sie, inzwischen heißt sie FIA Formel 2, sich darüber beschwert hat, ich finde keine Sponsoren für meinen Rennstall. Ich muss halt irgendwas mit Nachhaltigkeit machen, damit ich überhaupt irgendwen an Land ziehen kann, der mir Geld gibt. Deswegen hat er die Formel E gegründet, laut eigener Aussage. Und sollte er recht behalten, ist das wahrscheinlich genau dieser Punkt. Selbst wenn dir die Erde egal ist und du nur aufs Finanzielle guckst, früher oder später, und ich hoffe eher früher als später, muss man klimafreundlicher handeln als Motorsportmeisterschaft. Was auffällig ist, finde ich, beim Blick in diesen Bericht, ist, dass oben die Formel E steht. Das überrascht wahrscheinlich niemanden, dass die auf Platz 1 ist. Dann kommt erstmal allerdings eine ganze Weile nichts. Und dann die Formel 1. Wie hat die es denn auf Platz 2 geschafft?
Die Formel 1 hat 67 von 100 politischen Punkten erzielt. Dabei gab es sehr große Fortschritte bezüglich des Engagements der Stakeholder. Und bei den Partnerschaften mit dem Ziel, im übernächsten Jahr, also 2025, nachhaltige Events in der Formel 1 zu veranstalten.
Okay. Und dazu zählen dann, das wird auch in diesem Bericht aufgeführt, dass zum Beispiel 99% der Fans in Sandford mit dem Bus oder zu Fuß zur Strecke kamen. Wo ich jetzt allerdings schon kritisch eingrätschen möchte, wie in Gottes Namen kamen die denn nach Sandford? Wahrscheinlich nicht zu Fuß oder mit dem Boot, oder?
Ja, wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad der eine oder andere, aber ich glaube schon, dass der Großteil der Fans nach Sandford motorisiert angereist ist und vermutlich auch mit Verbrennungsmotoren motorisiert.
Das ist halt auch so ein kleiner Formel-E-Mythos, also nee, nicht Mythos, aber so ein, die Formel-E behauptet auch immer, alle unsere Fans kommen mit ÖPNV zur Rennstrecke und das stimmt auch, sie kommt zur Rennstrecke, aber wenn ihr, liebe HörerInnen, nicht gerade aus Berlin seid, dann müsst ihr ja irgendwie nach Berlin kommen, wenn ihr zum E-Prix reisen wollt. Das machen sehr, sehr viele mit der Deutschen Bahn, das ist auch schön und gut und deutlich nachhaltiger als zum Beispiel alleine in einem 6-Sitzer. Welches Auto hat 6 Sitze? Naja, nach Berlin zu düsen, aber ihr versteht, wir jetzt hier nicht Flugscham oder Autoscham verbreiten, aber in der Regel kommt man schon irgendwie zur Austragungsregion motorisiert und dann zur Austragungsstrecke, wie zum Beispiel in Sandford oder zur Formel E nach Tempelhof in Berlin, dann kommt man da vielleicht zu Fuß oder mit ÖPNV hin. Naja, ich drifte ab, ich wollte nur nochmal hier direkt reingrätschen und hinterfragen, ob das da so ihre Richtigkeit hat, diese Anmerkung da im Bericht. Aber naja, immerhin, es gibt einen Bericht der Formel 1 dazu, auch im letzten Jahr übrigens. Ne? Also die haben ja vor einigen Jahren, ich glaube 3-4 Jahre ist das inzwischen her, dass die erstmalig ihre CO2-äquivalente Treibhausgasbilanz veröffentlicht haben und so eine ganze Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert haben. Da gab es jetzt ein kleines Update im vergangenen Jahr für die Anteilseigner der Formel 1, quasi so ein Mini-Nachhaltigkeitsbericht. Und das fällt natürlich sehr positiv ins Gewicht bei der Zusammenstellung von dieser Studie.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hatten ja das Thema schon mal, ja, transparente Darlegung der Zahlen ist ein Punkt, der auf jeden Fall gewichtet wird und ja, da auch zu Recht mit einfließt. Aber kommen wir mal zu weiteren Serien. Die MotoGP beispielsweise hat auch Fortschritte gemacht. Wir haben es eben auch schon angesprochen. Erstmals ein Nachhaltigkeitsbericht wurde veröffentlicht und außerdem hat man das ISO 20121 Zertifikat erzielt. Das müssten nachhaltige Veranstaltungen sein, richtig?
Ganz richtig. Das bedeutet, die MotoGP ist eine von den vorhin drei angesprochenen Meisterschaften, die dieses Zertifikat bekommen haben. Wahrscheinlich neben
der Formel E
und Extreme E oder so?
Nein, Super Trofeo Lamborghini.
Ah, ja, stimmt. Das war so eine Kuriosität, über die ich irgendwie.
Die hatten sie als übrigens als allererstes, ja. Das ist, muss man an der Stelle jetzt auch mal erwähnen. Die Lamborghini Super Trofeo war als erste Rennserie weltweit mit dem Zertifikat für nachhaltige Veranstaltungen ausgezeichnet.
Hochspannend. Hochspannend. Da müssen wir auch gleich mal drüber reden. Soll ich so über so ein paar erwähnenswerte Projekte, so hier und da mal so ein kleines Schmankerl irgendwie. Aber lass uns noch mal ganz kurz für einen Moment bei der MotoGP bleiben, beziehungsweise im Motorradsport bleiben. Denn die MotoGP, die führt mich gedanklich sehr schnell wieder zur MotoI. Wie steht es denn um die Elektroserien, wenn wir uns diesen Bericht ansehen? Sind die echt so klimafreundlich, wie sie es immer sagen?
Da kann man gemischter Meinung sein, ja und nein. Sie tun natürlich ein bisschen was für den Planeten, werden allerdings in einigen Bereichen noch von Verbrennerserien übertrumpft. Sie haben sich sehr, sehr stark verbessert, 13 Punkte insgesamt auf der Skala dazu gewonnen. Es sind, glaube ich, der größte Gewinner von allen Rennserien, meine ich im Kopf zu haben. Allerdings stehen sie insgesamt nur bei 37 von 100 Punkten. Man hat ein bisschen was getan, eine bessere Berichterstattung eingeführt. Es gibt nachhaltige Rennreifen. Ja, allerdings ist aktuell bei 37 von 100 Punkten noch Schluss. Und da ist noch viel Potenzial. Und es gibt auch die ein oder andere Verbrennerrennserie, die da noch besser dasteht als die MotoI.
Und dasselbe gilt auch für die andere Elektroserie, die wir in der vergangenen Woche erst besprochen haben hier im E-Pod, nämlich die ETCR. Die gibt's ja nicht mehr, zumindest nicht mehr mit dem letzten Promoter Discovery. Die hat im letzten Jahr genau das gemacht, was ich gerade eben schon so ketzerisch bei der Formel E angemerkt habe. Tatsächlich einen Baum für jeden gefahrenen Kilometer gepflanzt. Ist das nicht schön und inhaltsleer? Ach, wie toll. Aber das ist, also nein, natürlich... Immerhin, Pflanzen sind Baum. Versteht mich nicht falsch. Sagt das mit einem Augenzwinkern. Die ETCR hat sich abgesehen davon allerdings auch eingesetzt für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Unter anderem Projekte unterstützt für bessere Sichtbarkeit von LGBTQ+-FahrerInnen im Paddock. Im Gesamtranking auf Position 7 gelandet von diesen 105 Meisterschaften. Allerdings auch hinter Verbrennerserien. Unter anderem die große Schwester, die WTCR.
Für die anderen Elektrorennserien haben wir leider keine Punktzahlen, die bekannt sind. Das ist auch einer der großen Nachteile der Veröffentlichung dieser Studie. Den einzigen Maßstab, an dem wir einschätzen können, ja, sind die Kategorien, in denen die Rennserien eingeteilt werden. Da gibt es nämlich 5 Stück von niedrig bis hoch. Die Formel E ist als einzige Rennserie hoch eingestuft worden mit einem hohen Score. Die Extreme E hat einen mittelhohen Score, die ETCR einen mittelniedrigen Score. Und dann auf einer Stufe haben wir die MotoI zusammen mit Rennserien wie WRC, Intercontinental GT, die NASCAR Truck Serie oder der W Series und dem E-Bike Weltcup der FIM, des Motorsport-Weltverbandes der Motorräder.
Und eine ganze Reihe an Serien haben dann den niedrigen Score bekommen. Darunter die DTM, die FIA Formel 2 oder Formel 3, die WEC, die IndyCar oder die Supercars in Australien. Das sind Serien, die durchaus einige Fans haben und wo es durchaus also dann noch eine Menge an Boden gut zu machen gilt. Trotzdem möchten wir zum Abschluss dieser Episode nochmal ein paar Projekte in anderen Serien hervorheben, die nicht unbedingt zum Elektromotorsport gehören, in denen sonst eigentlich etwas weniger bezüglich der Nachhaltigkeit passiert. Tobi, du hast dich damit auseinandergesetzt in der vergangenen Woche, wie ohnehin mit diesem gesamten Bericht. Deine Zusammenfassung können wir auf eformel.de lesen. Was ist dir beim Durchstöbern und Durchforsten von dieser Studie aufgefallen? Was gibt es so an netten Projekten bezüglich der Nachhaltigkeit, so Leuchtturmprojekten in Verbrennerserien?
Es gibt einige Rennserien, die eigentlich relativ schwach abgeschlossen haben, allerdings ein paar Projekte haben, die durchaus erwähnenswert sind in dem Zusammenhang. Möchte ich zum Beispiel mal die IndyCar nennen. Da hat nämlich der Reifenlieferant Firestone einen neuen Rennreifen eingeführt, der zum Teil aus Naturkautschuk besteht. Und seit Juni vergangenen Jahres wird zudem der Transport aller Fahrzeuge mit Trucks durchgeführt, die mit Biodiesel betankt werden. Als weiterer Punkt wieder Nordamerika, die IMSA-Rennserie, da wurde 2021 ein sogenanntes Diverse Driver Scholarship eingeführt. Das ist ein Stipendium, das FahrerInnen ohne den sonst notwendigen finanziellen Background die Teilnahme an einer IMSA-Serie ermöglicht, wenn sie neben herausragenden Rennergebnissen auch eine überzeugende Strategie vorlegen können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt beim Thema Nachhaltigkeit, das ja, soziale Engagement. Und da hat die IMSA ein Leuchtturmprojekt. Relativ großes Projekt hat die Truck-Europameisterschaft. Die will nämlich bis zum Jahr 2038 komplett klimaneutral werden. Seit 2021 bereits fährt die Meisterschaft mit dem Biokraftstoff HVO, was nichts anderes ist als hydriertes Pflanzenöl, mit dem alle Trucks betankt werden. Und ja, seit dem vergangenen Jahr wird auch der Pace Truck, also das Äquivalent zum Safety Car, wird mit Bioflüssigerdgas betrieben. Und auch da ist man durchaus auf dem richtigen Weg. Und als letztes möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, die Rallye Raid Weltmeisterschaft, zu der auch die weltbekannte Rallye Dakar gehört. Die unterstützt schon seit dem Jahr 2009 ein Anti-Abholzungsprogramm im Amazonasgebiet. Und damit sollen die bei der Rallye Dakar entstehenden Emissionen kompensiert werden. Außerdem gibt's in der Serie eine Partnerschaft mit einer Organisation in Saudi-Arabien, die Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten betreut.
Ich finde ja, also ohne jetzt IndyCar, IMSA und Rallye Raid unter den Tisch fallen zu lassen, aber diese Truck-Europameisterschaft, großartig. Das hat für mich als Außenstehender, denn wirklich, ich muss ehrlich sein, nada mit Truck Racing zu tun hat eigentlich. Außer mit dir einmal im Simulator
am Nürburgring.
Da im Fandorf. Ich habe nichts mit Truck Racing zu tun und für mich ist das die altbackenste, konservativste und weiß ich nicht, 1960. Meisterschaft der Welt. Aber ich habe das mal so ein bisschen ergoogelt gerade. Ich habe den Eindruck, die Truck-Europameisterschaft, die will wirklich in die Zukunft schreiten mit ihrem Regelwerk, so mit dem nachhaltigen Kraftstoff. Ich glaube auch, dass ab dieser Saison 2023 im Regelwerk theoretisch Elektroantriebe möglich sind. Also einfach in genau derselben Leistungsklasse wie die, die mit Verbrennungsmotoren fahren. Da könntest du jetzt auch Elektroantriebe verwenden, vielleicht auch Wasserstoff. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da gibt's einfach regulatorisch sehr viel Spielraum. Ob das tatsächlich jemand umsetzt, ich weiß es nicht. Let's wait and see. Aber ich habe das Gefühl, dass bei der Truck-EM richtig was passiert. Und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Ja, das Thema Nutzfahrzeug und Emissionen ist natürlich auch ein nicht gerade unwichtiges. Viele Leute, die über Emissionen im Verkehr nachdenken, sind da auch sehr, sehr oft eigentlich nur auf den Autoverkehr bedacht. Ja, aber das betrifft natürlich auch Lastwagen genauso. Und da, denke ich, will die Truck-Europameisterschaft vorangehen, um da auch wirklich relevant zu bleiben. Und wenn man es nicht vermuten würde, es scheint da durchaus auch Leute in der Verantwortlichkeit zu geben, denen das Thema durchaus am Herzen liegt.
Ich glaube, ich gucke mir irgendwann mal so ein Truck-Rennen an. Die sind vor allem Deutsche da in der Truck-EM. Ich glaube, der Chef heißt Georg Fuchs, der ist auf jeden Fall irgendwo aus dem deutschsprachigen Raum. Vielleicht ist es auch George Fuchs, aber ich glaube eher weniger, dass das ein Engländer ist. Ich glaube, ich gucke mir sowas mal an dieses Jahr irgendwann.
Also ich kann ja sagen, ich bin schon häufiger tatsächlich da gewesen beim Truck Grand Prix am Nürburgring. Das ist seit vielen, vielen Jahren da Tradition und war auch immer ganz witzig anzusehen, muss man sagen. Auch wenn das natürlich nicht klassische Rennautos im eigentlichen Sinne sind.
Nee. Aber ich glaube, also einerseits ist es witzig anzusehen und andererseits lohnt sich vielleicht einfach ein Blick in die Truck-EM, wer sich so ein bisschen für Nachhaltigkeit im Motorsport interessiert. Und ich tippe, das ist der Großteil von allen, die gerade zuhören, erst recht so spät in der Episode. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Projekt, was wir mal auch bei eFormel.de im Blick behalten werden, diese Truck-EM.
Ich denke, das sollten wir tun.
Also, eine ganze Studie durchgeforstet und mal wieder eine volle E-Pod-Episode gefüllt mit Wissen zur Nachhaltigkeit, zur Klimakrise und zur Rolle des Motorsports. Da hab ich echt immer Freude dran an solchen Themen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Fast so viel Freude habe ich auch dabei, wenn ich dir, Tobi, zuhöre, bei deiner Rubrik, die heißt
Tobis Teleskop.
Und da gucken wir jetzt mal etwas spezifischer auf eine Rennserie, nämlich
die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfe ich mit dem Teleskop einmal einen Blick nach Großbritannien, genauer gesagt nach Silverstone. Das Formel-E-Rennteam Envision Racing hat mit Waste to Race einen Aufruf gestartet, um das wachsende Problem des Elektroschrotts anzugehen und den Übergang zur E-Mobilität zu unterstützen. In drei Kategorien von 9 bis 21 Jahren haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihr eigenes Mini-Rennauto zu bauen, das komplett aus Elektroschrott besteht.
Im Rahmen des Wettbewerbs können Sie einen Laptop aus nachhaltiger Produktion sowie eine Reihe von weiteren Preisen von Envision und von der Formel E gewinnen. Der britische Künstler und Designer Liam Hopkins wird im Rahmen einer Aktion eine Nachbildung eines Formel E-Rennwagens in Originalgröße aus Elektroschrott bauen.
Das finde ich ja mal spannend. Ich glaube, Virgin und Envision, die haben auch schon länger so das Thema Müll irgendwie im Blick. Ich habe das Gefühl, die setzen sich besonders dafür ein, dass ein bisschen aufgeräumt wird, dass ein bisschen mehr darauf geachtet wird, was mit den Abfällen passiert und so weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass Envision so eine Aktion startet.
Sie hatten doch auch mal einen Formel-E-Showcar komplett mit Müll beklebt, den sie irgendwo gesammelt haben, oder? Ich habe da irgendwas im Kopf. Tobi, korrigier mich.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die hatten sowas mal gemacht. Ich glaube, das war Andretti, oder war das doch Envision, beim London E-Prix letztes Jahr so ein Eis-Formel-E-Auto gebaut hatten und das dann in der Sommersonne Londons haben schmelzen lassen?
Das war auf jeden Fall Envision. Und ich meine auch, dass es so gewesen ist, dass das Team in Glasgow beim COP, also beim Weltklimagipfel, tatsächlich mal eine Nachbildung eines Formel-E-Autos aus gesammelten Plastikmüll ausgestellt hat.
Mhm. Okay, ja.
Also ist für Envision bzw. für Virgin Racing ein absolut wichtiges Thema. Race Against Climate Change steht ja auch ganz groß auf dem Auto seit vielen Jahren. Durchaus eine Herzensangelegenheit des Teams.
Und ein perfektes Beispiel für diese Strahlkraft nach innen und nach außen eben. Ne? Also das ist nicht nur die Meisterschaft, die versucht, eine Botschaft zu verbreiten, sondern auch die Teilnehmer in der Meisterschaft. Die Teams selbst haben ihre eigenen Nachhaltigkeitsagenten. Finde ich cool. Muss ich ehrlich sein. Finde ich schön. Envision erreicht vielleicht nochmal andere Leute, als die Formel E es tut. Und selbst wenn es die gleichen Leute sind, dann hören sie die Botschaft halt zweimal. Kann angesichts der Dringlichkeit dieses Themas auch nicht schaden.
Auf gar keinen Fall.
Meine Güte, da haben wir eine ganze Menge heute geplaudert, Tobi. Aber über ein so unfassbar wichtiges Thema. Ich find's gut, dass wir das quasi einmal im Jahr jetzt machen. Meinetwegen auch öfter als einmal im Jahr. Über, ich sag's nochmal, die Rolle des Motorsports in der Klimakrise reden. Ist nämlich ein wichtiges Thema, was ja auch irgendwie, es könnte jetzt ein Riesenfass sein, was ich hier nochmal zum Abschluss aufmache, aber echt auch um die Zukunft des Motorsports sich irgendwie dreht. Denn also meiner Meinung nach wird der Motorsport keine Zukunft haben, wenn er sich nicht diesem Thema annimmt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist abzusehen, ja, dass da was passieren muss. Und es deutet ja auch immer mehr darauf hin, dass das irgendwann kommen wird. Das Verbot von Verbrennungsmotoren ist ja beschlossene Sache EU-weit. Und nicht nur EU-weit, auch viele andere Länder außerhalb der EU haben da schon entsprechende Initiativen gestartet und oder Jahreszahlen genannt, wenn es soweit sein soll. Aber ja, das ist definitiv die Zukunft. Und ich glaube, da wird früher oder später kein Weg dran vorbeigehen. Und ich sage ganz ehrlich, ich hoffe früher.
Ich hoffe auch früher. Wir haben mit unserer Formel E also immerhin eine berufliche Zukunft, denn selbst wenn Verbrennungsmotoren verboten wird zu fahren, kann die Formel E ja immer noch durch die Städte der Welt cruisen und wir können sie begleiten.
Auf jeden Fall.
Und das machen wir auch nächste Woche wieder. Dann selbstverständlich mit einem etwas sportlicheren Thema, denn ich glaub's selbst fast gar nicht. Dann ist schon wieder Vorschauzeit angesagt für den Formel E-Lauf in Berlin. Mein Heimrennen, dein Heimrennen, das Heimrennen von so vielen, die gerade zuhören. Es werden auch sehr viele an der Strecke sein. Ich freue mich da so doll drauf. Auch Berlin E-Prix ist wirklich immer ein Highlight. Und nächste Woche ist die Vorschau hier im E-Pod-Feed angesagt. Jetzt ist aber erstmal Feierabend angesagt, nicht wahr, Tobi? Legen wir mal die Füße hoch ein bisschen jetzt.
Klingt gut. Sollten wir tun.
Wunderbar. Dann machen wir das. Dann schöne Ostern dir. Genieß noch den restlichen Sonntag. Und bis zum nächsten Wochenende, bis zur Berlin-Vorschau. Mach's gut.
Alles klar, Tobi. Mach's gut und schöne Ostern an alle.
Tschüss.